SWR 2 Forum. Unser Thema heute: Im Pulverdampf vergangener Schlachten. Warum wird Geschichte nachgespielt? Am Mikrofon Norbert Lang. Jedes Jahr im Juni verliert Napoleons Armee erneut die Schlacht gegen die Allianz aus Briten und Preußen am Originalschauplatz beim belgischen Waterloo. Auch in Deutschland sind nachgestellte, historische Schlachten sehr beliebt, pilgern tausende Besucher zu den sogenannten Reenactments. Die Darsteller organisieren sich in Vereinen, bauen Waffen nach, schneidern aufwendige Kostüme. Ihr Ziel: Geschichte am eigenen Leib erlebbar machen. Ist Reenactment mehr als nur historisches Spektakel? Und warum ist das Rollenspiel mit der Geschichte so beliebt? Darüber diskutieren wir heute im SWR 2 Forum. Unsere Gäste sind der Theatermacher und Essayist Milo Rau aus Köln, die Kulturwissenschaftlerin Dr. Stefanie Samida von der Heidelberg School of Education und Wolfgang Hochbruck, Professor für Nordamerika-Studien an der Universität Freiburg. Herr Hochbruck, Sie haben nicht nur über Reenactments geschrieben, sondern waren auch selbst aktiv in der Szene, unter anderem bei Darstellungen des amerikanischen Bürgerkriegs. Was reizte Sie daran, bei diesen Reenactments mitzumachen?
Zunächst einmal bin ich über ein Reenactment mehr oder weniger gestolpert, 1994 in Davenport in Iowa. Ich habe damals recherchiert über den amerikanischen Bürgerkrieg und es sah einfach aus wie eine weitere Form, wie dieser Krieg in der amerikanischen Kulturgeschichte aufgearbeitet worden ist. Als ich dann den Leuten ein paar Stunden lang mit meinen Fragen und meinem Zettel in der Hand auf den Wecker gegangen war, hat einer gesagt: Weißt du was? Wenn du genau wissen willst, warum wir das hier machen, dann hier, hast du meine Jacke und zieh dir mal die Hose an, setz dir die Mütze auf und so etwas. Und 20 Minuten später stand ich als Nummer 4 hinten am Hebebaum an einem 12-Pfünder Geschütz aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, einem historischen, und durfte mir das Ganze tatsächlich live ansehen. Und da gab es einen Moment zwischendurch, wo so eine Art Fenster aufging. Das heißt eigentlich auch wieder nicht, denn in dem Moment, wo man denkt, okay, so könnte es ausgesehen haben, befindet man sich ja auch schon wieder auf der Metaebene und denkt drüber nach. Aber das war ein relativ eindrückliches Erlebnis. Und von daher hat es mich angefangen zu interessieren. Und dann kam, als ich wieder in Deutschland war, die Ebene hinzu, dass wir im amerikanischen Bürgerkrieg 200.000 deutschstämmige, also in Deutschland geborene Männer drin hatten, von denen hierzulande keiner was weiß. Und Deutsche in den letzten 150 Jahren auf der richtigen Seite und dann auch noch gewonnen, das hatten wir nicht so häufig. Insofern habe ich das damals ganz bewusst als Vehikel aufgenommen, um eine politische, geschichtsdidaktische Message rüberzubringen. Und das mache ich auch heute noch. Also Reenactments nehme ich nicht mehr dran teil, aber ich gehe nach wie vor mit den Sachen, die ich mir damals zusammengekauft habe, in die 8. Klasse Geschichtsunterricht und erzähle über die Deutschen im amerikanischen Bürgerkrieg.
Sie haben sich dann verkleidet. Also was haben Sie dann in diesem Moment gedacht, als Sie da Ja gesagt haben, sich zu verkleiden? Was reizte Sie daran?
Ich habe immer gern schon Theater gespielt. Ich habe einer Theatergruppe angehört. Als Schüler noch. Auch bis heute ist eins meiner Spezialgebiete Theater, Drama. Und gedacht habe ich erstmal, mir Schugge, aber ich probiere es aus. Und es war nun wirklich auch eine der verrückteren Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe und eine der ungewöhnlicheren.
Also Sie sagen, es geht auch ein bisschen darum, was Verrücktes zu tun, Theater zu spielen. Frau Samida, Sie haben mit vielen Reenactern gesprochen. Ist das typisch für die Motivation dieser Menschen?
Einerseits kenne ich dieses, was Herr Hochbruck beschrieben hat, auch aus meinen eigenen Interviews. Andererseits kann man natürlich das nicht verallgemeinern, weil es natürlich verschiedene Akteurinnen und Akteure gibt, die ganz unterschiedliche Motive haben. Also was ich aus meinen Interviews auch herausgelesen habe, ist natürlich einerseits, dass die Akteure ein ganz allgemeines Interesse an Geschichte und an Vergangenheit haben. Und sie möchten eben auch Geschichte anschaulich vermitteln. Also es ist ein ganz wichtiges Motiv, was viele gesagt haben. Dann ein anderes Motiv ist dieses Verkleiden. Ich muss die Kleidung auch herstellen, oder viele haben dann auch diesen Anspruch, die Kleidung selbst herzustellen. Also die Lust am Experimentieren ist ein ganz starkes Motiv bei vielen. Und natürlich dann auch der Versuch, Vergangenheit selbst zu erleben. Also Living History bedeutet für mich eben auch den Versuch der aktiven Aneignung vergangener Lebenswelten. Letztendlich kann Living History aber natürlich nie die Vergangenheit darstellen, sondern es ist immer eine soziale Praxis in der Gegenwart, die eben Vergangenheit hervorzubringen versucht und damit auch durchaus ein didaktisches Moment in sich trägt.
Living History und Reenactment ist nicht das Gleiche?
Normalerweise wird es unterschieden. Also ich würde sagen, immer Living History ist ein Oberbegriff, der verschiedene Arten und Praktiken der Vergangenheitsdarstellung mit einschließen. Dazu gehört eben auch das Reenactment, also Living History, sagte ich gerade, aktive Aneignung von vergangenen Lebenswelten, vor allem Alltag wird dort dargestellt. Und das Reenactment wird dann meistens definiert ganz konkret die Inszenierung, Wiederholung, Nachstellung historischer Schlachten, eben wie Herr Ruchburg auch gerade beschrieben hat, etwa von Gettysburg oder von, wie Sie eingangs beschrieben haben, von Waterloo oder aktuell in Deutschland war es natürlich einmal die Varusschlacht 2009 oder dann 2013 die Leipziger Völkerschlacht. Und das ist dann das, was man unter Reenactment versteht.
Ich würde das noch ein bisschen anders definieren. Also ich habe ja ein ganzes Buch veröffentlicht, Geschichtstheater, und da ziehe ich einen Unterschied zwischen Living History, also Living History Interpretation, ist das, was vor allen Dingen im Museumskontext läuft. Also wo ich tatsächlich einen erzieherischen, einen bildenden Anspruch habe und versuche, etwas zu vermitteln. Das ist also auch das, was ich in den Schulen mache, diese Living History Interpretation. Mein politischer Ansatz ist mit Sicherheit einer der ungewöhnlicheren. Reenactment ist zunächst einmal ein Spiel, ist eine Aneignung von Geschichte. Es ist auch eine Art der Selbstermächtigung. Eine Form, in der Geschichte jetzt plötzlich innerhalb eines auch demokratischeren Diskurses, als man das in der Schule haben kann oder im Fernsehen hat, für die Leute zugänglich wird. Oder zumindest bilden sie sich ein, dass das zugänglich wird. Und da können sie mitmachen. Mitmachgeschichte, Mitspielgeschichte hat doch was sehr stark Filmisches. Also ich spiele sozusagen in meinem eigenen Kriegsfilm mit und kann mir dabei zusehen.
Herr Rau, für die meisten ist das Reenactment ja eher ein Phänomen der Popkultur. Sie nutzen es aber als künstlerisches Mittel im Theater. Wie geht Reenactment auf der Bühne?
Ich habe das in einem Projekt gemacht vor vielleicht 8 Jahren. Das hieß Die letzten Tage der Ceausescus. Und es ging weniger um die Spieler, würde ich sagen, sondern um das, was mit dem Zuschauer passiert. Also der zuschaut, das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Reenactment und Theater. Oder wenn man das populärkulturelle Format in den Kunstbereich oder in den Theaterbereich übersiedelt. Das Interessante bei dem Projekt war, ich habe da die letzte Stunde eigentlich des Ehepaars Ceausescu, zweiter Weihnachtstag 1989, sie werden abgeurteilt von den kommunistischen Eliten in einem Militärprozess und dann erschossen. Also das ist damals passiert, ging als Stills, Fernsehstills um die Welt und ich habe mich gefragt, wie sah die gesamte Szene eigentlich aus? Also ich habe aus diesen Stills, und es gibt auch eine Kamera, die immer auf das Duo gerichtet ist, das quasi mit den Sounds, die man hört, mit vielen Recherchen vor Ort, habe ich das aufgefüllt, um diese ganze letzte Stunde zu zeigen. Die spielt sich tatsächlich in einem Raum ab, die werden abgekanzelt, am Schluss nach hinten geführt, also auf den Hof, und erschossen. Ich habe ein paar interessante Verschiebungen gemacht. Also ich habe sehr berühmte rumänische Schauspieler eingeladen, das zu spielen. Es war interessant zu sehen, was passiert, wenn quasi die bekanntesten Schauspieler aus Fernsehen oder aus dieser Nouvelle Vague des rumänischen Kinos, wenn die plötzlich diese Rollen spielen von diesen Leuten. Das andere Interessante war, und das führte dann auch zu einem Prozess des Sohnes von Ceausescu gegen mich, dass plötzlich alle sichtbar wurden, die da noch drin saßen. Man merkte plötzlich, diese Revolution hat eigentlich gar nicht stattgefunden. Die duzen sich alle und vor allem die anderen Leute, die da sitzen, die sitzen heute in der Regierung oder in wichtigen Gerichten. Also das war ein fließender Übergang von den kommunistischen zu den Wirtschaftseliten. Und ich glaube, das war die Verschiebung, also die Idee, die ich damit verfolgt habe, war keine in die Vergangenheit eintreten, sondern eher eine umgekehrte Bewegung, ein Eintreten der Vergangenheit ins Jetzt, in den politischen Kosmos des Jetzt, wo sich plötzlich ein Raum öffnet und man fragt sich, leben wir eigentlich noch in der Vergangenheit? Wie weit haben wir sie überwunden? Sind es nicht genau die gleichen Mechanismen, die wir unterliegen? Also zum Beispiel das Modell des Schauprozesses, wo irgendeiner von einer politischen Elite ausgegliedert, abgekanzelt wird. Man hat das zuletzt auf dem AfD-Parteitag gesehen, wo Petri auf eine sehr, sehr ähnliche Weise, mich hat das sehr an diesen Prozess gegen eigentlich Ceausescu erinnert, von der eigenen Partei, die einen anderen Weg gehen will, kaltgestellt wird. Und das war für mich hier eine Analyse über die, sagen wir mal, heutige rumänische Gesellschaft, beziehungsweise vielleicht über die Frage, was ist 89 eigentlich passiert? Und ich habe ja kurz diesen Prozess erwähnt, der gegen mich geführt wurde, das war auch sehr symptomatisch. Der wurde gegen mich geführt vom Sohn von Ceausescu, weil er sich den Namen seines Vaters Ceausescu als Marke gesichert hat. Und weil er von mir Geld wollte, wenn ich das im Theater aufführe. Das führte dann zu einer großen Debatte, weil das ja heißen würde, jedes Mal, wenn man im Geschichtsbuch den Namen Ceausescu abdruckt, dann müsste man ihm einen Euro oder einen Leu zahlen, also die rumänische Währung. Und was würde das heißen für die Vergangenheitsbewältigung, überhaupt für die Erzählung von Geschichte? Also es waren so ein bisschen die ist, sage ich mal, das politische Produktionsmodell Reenactment, das da genutzt wurde.
Also es geht Ihnen eigentlich eher um die Gegenwart?
Ja, es geht mir stark um die Gegenwart. Ich habe auch, das hat vermutlich mit Reenactments nicht mehr viel zu tun. Ich habe ja einige Prozessprojekte gemacht, die Moskauer Prozesse mit offenem Ausgang. Also wo ich den Prozess gegen Pussy Riot mit den Beteiligten und dran Pussy Riot nach russischem Recht mit richtigen Anwälten wieder aufgenommen habe. Aber die Strategie war offen, der Verlauf war offen, das Urteil durch eine Jury gefällt am Schluss war auch offen und nicht absehbar. Die wurden dann knapp freigesprochen, aber das war eigentlich eine, wie soll ich sagen, eine Wiederholung nach vorne, wie Kierkegaard das sehr schön sagt. Es gibt ja eine rückwärts, das ist die Erinnerung, und eine nach vorne, das ist die Wiederholung. Und die kann durchaus einen utopischen Inhalt haben, während natürlich die Schlacht von Gettysburg, also ich weiß nicht, wie die durchgeführt wird, oder die Völkerschlacht in Leipzig, die verlieren immer die gleichen Leute. Und das ist in dem Sinne nicht abänderbar. Also das würde mich auch interessieren, ob es da in diesem populärkulturellen Bereich eine Offenheit gibt und man sagt, man macht Stalingrad noch einmal, aber jetzt können auch die Deutschen gewinnen, oder wie das aussieht.
Herr Hochburg, geht es auch bei populären Schlachtendarstellungen eben auch manchmal um die Gegenwart, um solche Diskussionen, die dann angestrebt werden oder angestoßen werden?
Immer. Nicht nur bei dem, wie wir es hier dann gemacht haben, also was ich selber versucht habe zu erklären, dass mir daran liegt, dass die Erinnerung an diese Deutschen, die damals da auf der richtigen Seite waren und auch noch gewonnen haben, dass die nicht verschwindet, beziehungsweise dass die nutzbar wird für unsere demokratische Traditionsstiftung in der Deutschen Republik des 21. Jahrhunderts, sondern das funktioniert tatsächlich auch vor Ort. Also es gab mal ein Waterloo, das fast die Franzosen gewonnen hätten. Es gab auch schon 1948 bei William Faulkner in dessen Roman Intruder in the Dust, diese berühmte Szene, wo es heißt, für jeden Jungen aus dem amerikanischen Süden ist es irgendwie immer der Nachmittag dieses 3. Juli 1863, kurz vor 2 Uhr. Und jedes Mal könnte es wieder anders ausgehen und vielleicht dieses Mal, vielleicht jetzt. Und diesen kuriosen, kontrafaktischen Moment, den spürt man bei manchen dieser Reenactments durchaus durch. Insofern heraus, Sie hatten da seinerzeit in dem Aufsatzband von der Hildesheimer Tagung, glaube ich, die Battle Reenactments ein bisschen schief mitgekriegt, wo es da heißt, alles an diesen Kunstwerken ist bereits bekannt, scheinbar bloß kopiert.
Also eine Tagung in Hildesheim zu Reenactments.
Genau. Ja. Das stimmt halt so nicht, sondern es ist immer wieder eine Wiederaufführung mit einem zwar nicht unklaren Ausgang, aber einem relativ unklaren Verlauf. Was einfach schon mit der praktischen Unmöglichkeit zusammenhängt, dass man mehrere tausend Leute, die noch nie zusammen geprobt haben, dann da aufs Gelände schickt und hofft, dass die auch nur einigermaßen im Plan bleiben. Habe ich immer wieder so erlebt, dass das einfach nicht funktionierte. Und von daher also, ist das also ein großer Spaß des Verlaufs mit einem Ende, das vorgegeben ist, aber alles, was sich dazwischen abspielt, wird sozusagen neu ausgehandelt, wird neu inszeniert und hat jedes Mal wieder diesen Charakter des anderen und das auch wieder Auffrischenden.
Da sehe ich auch eben eine Ähnlichkeit tatsächlich zu dem, wie Milo Rau gerade eben auch das sich sozusagen oder aus theaterwissenschaftlicher Sicht Reenactment definiert hat. Und ich würde eben auch sagen, es gibt noch eine weitere Komponente, wo wir durchaus zusammenkommen mit unserem Verständnis von Reenactment. Sie sagten ja, Herr Rau, dass es Ihnen vor allem auch um die heutige Gesellschaft geht. Und da würde ich eben auch sagen, dass das Reenactment, also das Populärkulturelle oder die Form der Living History, uns eben auch Auskunft über unsere Gesellschaft gibt, wenn man danach fragt, warum machen Leute sowas, warum machen sie ausgerechnet die Epoche, warum stellen sie ausgerechnet dieses Reenactment dar, dann gibt das uns Hinweise auf unsere eigene Gesellschaft und auf die Jetztzeit. Und wenn man es vor dem Hintergrund der viel zitierten Erlebnisgesellschaft sieht, erst recht, dann merkt man eben, dass das eine Form ist offenbar im Augenblick, die ganz stark ist, wo die Leute interessiert sind, tatsächlich selber was zu tun, selber was zu erfahren und dass das dann wieder einerseits rückspiegelt, andererseits auch wieder gesellschaftliche Debatten eben auch aufnimmt.
Es gibt ja Reenactments, zu denen wirklich tausende Menschen auch aus allen Ländern pilgern. Also zum Beispiel 2013 in Leipzig, da wurde die Völkerschlacht reinszeniert, wo damals Napoleon geschlagen wurde. Und da kamen über 30.000 Schaulustige. Also wenn man jetzt mal diese Beobachter genauer betrachtet, das klingt ja eigentlich eher nach Volksfest und Stadtmarketing. Was kriegen die denn da mit von so einer historischen Darstellung? Also werden da wirklich Diskussionen angestoßen, das ist doch viel mehr Spektakel, oder?
Es gibt ja eine Tradition dieser Ereignisse und gerade der Veranstaltungen, die ich auch nochmal absetzen würde von den Reenactments, die nur für die Mitspieler da sind, wo quasi Brechtsches Lehrstück stattfindet, wenn auch auf eine etwas kuriose Art und Weise. Also die großen Publikumsveranstaltungen. Da gibt es auch eine längere Tradition der historischen Festaufzüge und Festumzüge. Nur sind die heute halt nicht mehr nur durch die Stadt durch und den entsprechenden Wagen und den Kapellen, die da mitmarschieren, sondern das ist eben eine Inszenierung dann eines Ereignisses, das eben aussieht wie eine Schlacht. Ja, so ähnlich. Ich meine, da waren in Leipzig wie viele? 3.000, 3.500 Leute, verglichen mit den 80.000 Originalteilnehmern wird das natürlich dann lächerlich. Das ist ein Festumzug, das ist ein Festaufzug. Und insofern ist das auch nicht wirklich was komplett Neues. Und die Leute reagieren auch so, wie sie früher auch reagiert haben. Sie schauen sich das Ganze auf den sozusagen Symbolwert an, den das hat für die Gegenwart. Und das ist auch genau die Ecke, wo man wiederum politisch aufpassen muss. Denn so demokratisierend diese Selbstermächtigung der Teilnahme an der Geschichte und der Selbstaufführung von Geschichte ist, es ist im Prinzip keine progressive politische Leistung, sondern da steckt ein ganz stark reaktionäres Element drin.
Unbedingt. Es wird ja auch dadurch schon ersichtlich, dass es ja immer eine Art von keimfreier Geschichte ist. Ja? Also ich meine, bestimmte Sachen werden ja ausgeblendet. Tod, Gewalt, natürlich wurde das in Leipzig gezeigt auf irgendeine Art und Weise, aber natürlich ganz anders, als es in einem tatsächlichen Krieg stattfindet. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und sowas wird natürlich ganz bewusst ausgelassen. Und damit werden Dinge verharmlost oder an einem anderen Punkt werden dann bestimmte Klischees und Bilder, Geschichtsbilder, die wir alle im Kopf haben, dann möglicherweise noch weiter tradiert. Also da ist natürlich eine gewisse Problematik.
Diese Verharmlosung sehe ich auch als echte Gefahr. Es gibt auch Leute, ich kenne welche, die dadurch oder davon zu wirklich extremen Versuchen getrieben worden sind, das irgendwie zu konterkarieren. Ein Freund von uns aus den USA, der ist Tierarzt. Der hat dann Leute präpariert mit dem Zeug, was er so in seiner Praxis hinterher übrig hatte am Ende eines Tages. Können Sie sich vorstellen, wie das ausgesehen hat? Der hat also dann diese Leute mit den präparierten Plastikschläuchen in die Nähe der Zuschauer platziert. Und wenn dann mal wieder Canister-Shot, also jede Menge gehacktes Blei in der Gegend rumgeflogen sein sollte nach der Inszenierung, dann haben die ihre Plastikschläuche aufgerissen und blab, dann lag das Zeug da auf der Straße. Problem war nur, dass dann die Sanitäter, die dort waren, tatsächlich Arbeit bekamen und zwar von den Zuschauern, die reihenweise aus den Latschen kippten. Also, aber den haben sie dann natürlich rausgeworfen, weil dieser unblutige Spielcharakter ja auch nicht immer so in der Form durchschnitten und überschritten werden soll.
Da stellt sich ja die Frage, wie weit darf man bei so einer Darstellung gehen? Also wie viel Blut, wie viel Tod, wie viel Schlechtes, Böses darf man da darstellen? Kann man darstellen auch?
Ich sehe da jetzt keine Regel, die da anzuwenden wäre. Also ich meine, es geht vielleicht für Kunst insgesamt, wie man das Böse darstellt oder die Gewalt darstellt, ob man da eine naturalistische Abbildung nimmt. Ich bin jetzt kein Postdramatiker, der da total dagegen wäre. Also ich mache das auch oft, manchmal mache ich es gar nicht. Da ist die rhetorische Gewalt für mich interessanter. Als wir beispielsweise Hate Radio gemacht haben, ein Stück über den Genozid in Ruanda, da habe ich mich sehr, sehr klar entschieden, auch natürlich nach vielen Proben, dass eigentlich all die ikonischen Elemente körperlicher Gewalt, die bekannt sind aus diesem Genozid, also Macheten, Schädel, eine Form von Geschrei, Massenauflauf und so weiter, also der eigentliche Tötungsakt überhaupt nicht vorkommt, sondern man die ganze Zeit nur das sieht, wo wir jetzt sitzen, nämlich ein Radiostudio, das diese Worte in den Äther schickt und diese Taten überhaupt erst begleitet, anheizt und quasi die Atmosphäre abbildet davon, die wir da dargestellt haben.
Sie sprechen auch von diesem Radio RTLM, wenn ich es richtig recherchiert habe, das damals mitverantwortlich eigentlich für diesen Genozid war, das eigentlich Dauerpropaganda gesendet hat.
Genau, und jetzt bei einer Arbeit, die ich vor 2 Monaten gemacht habe, 120 Tage von Sodom, im Schauspielhaus in Zürich, da habe ich den gleichnamigen Film von Pasolini, der auf dem gleichnamigen Buch von Desart basiert, da hat mich tatsächlich die Darstellung, die naturalistische Darstellung von Gewalt, dieser Film endet in der Abschlachtung aller Beteiligten, da werden Zungen rausgeschnitten, Augen ausgestochen, Bäuche aufgeschlitzt. Und da habe ich mich schon gefragt, wie kann man das war ein Interesse, sage ich mal, wie kann man das realistisch auf der Bühne zeigen? Im Kino ist das ja nicht schwer, ne? Da schneidet man einfach dann, wenn man schneiden muss. Aber wie geht das quasi in Echtzeit? Das hat mich schon interessiert und das war ein Vorgang, denke ich, für die Zuschauer einerseits des Grusels, andererseits natürlich der Belustigung, weil da die Mittel ein Stück weit ausgestellt werden. Und da kann man natürlich sehr, sehr weit gehen, das sehr weit treiben, die gleichzeitige Distanzierung und Immersion und Schock und so weiter. Und das finde ich sehr interessante Vorgänge.
Sie haben gerade von Grusel gesprochen. Spielt Grusel generell beim Reenactment eine Rolle? Da geht es ja doch oft um Schlachten.
Soweit ich Stücke gemacht habe, die im weitesten Sinne Zusammenhang stehen mit dem Format, hat Grusel eigentlich nie eine Rolle gespielt.
Aber eine Schaudern vor dem Grauen oder sowas?
Ja, klar, klar. Also das ist ja, wie soll ich sagen, schon in der griechischen Beschreibung der Katharsis ist ja das Erschaudern, also der Phobos, die Furcht des Zuschauers, ein ganz wichtiges Moment, dass er am Helden stellvertretend das vollzogen sieht, was ihm auch geschehen kann und dadurch er eine, sag ich mal, ethische Reinigung durchläuft, ein vertretendes Leiden, das er aber in dem Moment fast schon mimikriartig mitfühlt. Also man zuckt ja oft auch bei irgendwelchen Computerspielen und so weiter, man zuckt ja zurück, als wäre man körperlich gemeint, obwohl das ja eine andere Realität ist, die unabhängig von einem abläuft. Und ich denke, das ist ein im Theater als eine Live-Kunst eine unglaublich wichtiges Reservoir der Emotionen, das hier geöffnet wird, das die Angst, das Mitleid, das sind, denke ich, Grundemotionen.
Das erinnert mich gerade, wenn ich da ergänzen darf, ganz stark an den Film auch von Joshua Oppenheimer, Act of Killing. Also, dass dort eben ja auch dieser Massenmord an circa 500.000 Menschen in Indonesien in den 60er Jahren, den hat er ja sozusagen wieder aufleben lassen, indem er die Täter ihre Taten hat nachspielen lassen, also tatsächlich reenacten lassen sozusagen. Und dann natürlich auch sehr eindrückliche Szenen für den Zuschauer. Also ging es mir damals, als ich den Film gesehen habe, auch sehr mitgenommen war danach. Und das finde ich gerade das Interessante an diesen künstlerischen Reenactments, dass die natürlich zu den populärkulturellen nochmal eine wichtige Funktion übernehmen können, dann auch kritisch zu reflektieren. Und das gilt jetzt nicht nur für dann so ein schwieriges Thema, sondern natürlich auch für die eher leichteren Themen, Keltendarstellung oder ähnliches, wo natürlich dann auch eine künstlerische Aktion oder eine künstlerische Umsetzung eine bestimmte Reflexionsebene einnimmt, die den Zuschauer auch nochmal auf andere Gedanken bringt, als tatsächlich dieses Geschichte einfach nur nachspielen.
Ja, ich kann da vielleicht auch was hinzufügen. Also ich finde, es gibt ja Battle Reenactments, also ein sehr berühmtes Projekt von Jeremy Deller, das jeder kennt, war Battle of Orgreave. Und das Interessante daran war, dass das eine nicht verarbeitete, auch medial falsch dargestellte Geschichte war. Also das war ein Streik von Minenarbeitern, der aufgelöst wird in der Absicht, eigentlich die Gewerkschaften und die Arbeiterbewegung zu zerschlagen und die Minen zu schließen, Anfang der 80er Jahre unter Thatcher, das dann auch passiert ist. Und dieses zentrale Aufeinandertreffen von Polizei und Minenarbeitern wurde da wiederholt, aber eigentlich mit der Idee von einer Katharsis der Beteiligten, die tatsächlich Arbeiter waren, die waren beteiligt, Polizisten, die waren beteiligt, haben teilweise Rollen getauscht in diesem Reenactment. Und was Ähnliches haben wir natürlich bei Hate Radio gemacht, wo dann der Spieler wieder reinkommt. Unsere Rollen werden von Genozidüberlebenden gespielt, die dieses Radio spielen, das ihre Eltern getötet hat und ihre Familien getötet hat. Das sind jeweils die einzigen Überlebenden. Und sehr interessant war es, als wir es dann in Ruanda aufgeführt haben, in dem Radio selber das gesendet hat und die Leute dazugehört haben, man das transponiert hat in diese, sagen wir, in den Kontext der ruandischen Erinnerungskultur, aber auch natürlich der politischen Realität, wo die Dinge erst 20 Jahre oder damals, ich glaube, 18 Jahre zurückliegen. Also als die erste Nachgenozidgeneration überhaupt erst volljährig wurde. Und diese Effekte, diese Vorgänge sind für mich interessant. Also die Moskauer Prozesse, die Idee kam mir eigentlich, als ich gebeten wurde, die historischen Moskauer Prozesse der Stalinzeit zu reenacten. Und ich habe das dann angefangen zu recherchieren. Ich finde das auch sehr interessant aus historischer Perspektive. Als Künstler und Theatermacher konnte ich dazu keine Strategie entwickeln, weil die Leute, die in diesen Lagern waren, die da teilgenommen haben und so weiter, nicht mehr leben. Also weil die traumatisierende Wirkung wurde in anderes übersetzt. Ich habe dann gesehen, aha, es gibt unter Putin wieder Moskauer Prozesse gegen Künstler, gegen Dissidenten. Dann lass uns über die sprechen. Und das ist für mich immer eine Frage, was ist die Zeit, vielleicht die biologische Zeit, aber auch die Erinnerungszeit, wo etwas nicht mehr politisch und schon künstlerisch ist, beziehungsweise wo es nicht mehr künstlerisch und schon historisch ist. Also das ist immer eine sehr interessante Zwischenphase, wo man rein kann. Ich denke auch, dass wir genau 20 Jahre nach 89, 2009 das gemacht haben. Das war ein guter Moment. Sehr viele Leute waren in einer ersten Konsequenz auch darüber hinweg, über das, was damals passiert ist, und auch irgendwie bereit, wieder das nochmal zu verhandeln. Gleichzeitig waren sie aber nicht tot und das war nicht egal. Und so Zwischenbereiche sind sehr, 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 sehr produktiv für solche Wiederholungsformate.
Das passt übrigens sehr gut dazu, dass ich auch beobachtet habe, dass nach dem amerikanischen Bürgerkrieg es eine etwa 20 Jahre lange Lücke gibt, in der zwar eine ganze Reihe von Autoren schreiben, auch Generäle so ihre Apologien schreiben, warum sie diese oder jene Schlacht dann doch gewonnen haben angeblich. Die Massenerinnerung setzt ein mit den 25-Jahr-Feiern und da kommen dann die Leute auch wieder an die Orte zurück und zum Teil finden da auch schon die ersten Reenactments statt. Das heißt, die ersten Reenactors des amerikanischen Bürgerkriegs waren die Veteranen, die Teilnehmer selber, die sich damit auch nochmal ihrer eigenen Teilnahme daran und dessen, was da passiert ist, versichern. Natürlich auf einem, sagen wir, historischen Stand des 19. Jahrhunderts. Da sind wir heute weit drüber weg. Da haben wir auch zwei Weltkriege dazwischen gehabt, die nochmal Kriegserinnerungen ganz anders wieder umstrukturiert haben. Aber von denen und auf deren damaligen Reenactments bauen heute diese Reenactments des Bürgerkriegs zumindest auf. Und ich denke damit auch die der napoleonischen Zeit und anderer Perioden davor, die deutlich spielerischer sind. Es gibt ja auch sehr viel weniger Reenactments, beispielsweise des Ersten und erst recht des Zweiten Weltkriegs. Der ist in Deutschland sowieso bis heute aus guten Gründen ein Tabu. In anderen Ländern wird es gemacht. Aber das ist immer so an der Schnittfläche zum wirklich Lächerlichen beziehungsweise zum Grotesken und eben auch zum politisch hochgradig Bedenklichen.
Man sagt ja, Geschichtsschreibung ist nicht immer ganz objektiv. Und geht es dann bei diesen vielen Reenactments, die Sie auch gerade alle als Beispiele genannt haben, geht es da dann auch oft um sowas wie Richtigstellung von Geschichte? Also Sie haben jetzt Jeremy Dellers Battle of Orgreave benannt, Herr Rau. Also eben diese Auseinandersetzung zwischen streikenden Arbeitern und der Polizei damals in England. Und diese Nachstellung basierte ja eben auf den Augenzeugenaussagen, also nicht auf der medialen Abdeckung damals. Geht es da um Richtigstellung in vielen Fällen auch? Ist das das Potenzial von Reenactments, Herr Hochbruck?
Das ist eine schwierige Frage, denn Sie kriegen natürlich von den entsprechend interessierten Leuten dann auch immer wieder zu hören, you won't find this in the history books, but, also das liest du so nicht im Geschichtsbuch, aber, das heißt, da kommt dann auch ein revisionistischer Aspekt mit rein, wo die versuchen tatsächlich Geschichte umzuschreiben. Also der Süden hat den Bürgerkrieg nicht verloren, er hat sich bloß beim Gewinnen so verausgabt, dass sie hinterher platt waren, um es mal ganz grotesk zu überzeichnen. Aber ich habe es tatsächlich auch schon so gehört. Und da liegt eben auch eine Gefahr dieser Demokratisierung und dieser Abkehr von einem jetzt akademischen Diskurs, der sich auch ein Stück weit von den Leuten einfach entfernt hat, so ähnlich wie manche künstlerische Diskurse, auch Reenactment-Diskurse. Ich habe das seinerzeit in Hildesheim zum Teil mit großem Erstaunen mir angehört, was da vorgetragen wurde als sogenannte Reenactments. Dieser Diskurs hat sich auch völlig verselbstständigt, beziehungsweise von den Leuten, die man eigentlich ja erreichen möchte, mit Theater verabschiedet.
Aber umso wichtiger wäre es ja eben tatsächlich, dass diese verschiedenen Diskurse auf verschiedenen Ebenen auch wieder zusammenkommen, so wie wir jetzt untereinander hier diskutieren. Genauso dann aber natürlich auch dann der wissenschaftliche Diskurs, wenn wir jetzt ins Museum gehen und Living History im Museum sehen, dass dann dort natürlich Wissenschaftler, Museumsmitarbeiter, dann auch die Living Historians, Reenactors natürlich auch ernst nehmen und andersrum natürlich auch die Reenactors, die Wissenschaftler ernst nehmen. Durch die enge Zusammenarbeit im Museum können natürlich solche Diskurse wieder zusammengebracht werden. Und da gilt es aus meiner Sicht in Zukunft an, dann auch weiter zu arbeiten.
Die Reenactors, wenn ich da gleich einhaken darf, die Reenactors nehmen Wissenschaftler ernst. Allerdings ist da auch wieder eine Generationenlücke. Das heißt, die Texte, die da gelesen werden, auf die man das Geschichtsbild, mit dem man operiert, auch aufbaut, sind 20, 30, 40 Jahre alt. Das sind auch dann gerade in den USA Texte mit einer großen Lesbarkeit. Das ist Bruce Catton beispielsweise. Das ist jetzt in neuerer Zeit MacPherson. Das sind aber alles eben, sagen wir mal, wissenschaftliche Texte, die eine gewisse Patina angesetzt haben. Und das ist dann auch das Geschichtsbild, was da transportiert wird. MacPherson ist nun etwas neuer. Aber das ist eine der Gefahren. Je politisch korrekter, je revisionistischer im jetzt, sagen wir, progressiven Sinne und je jargonisierter ein Text eines Wissenschaftlers ist, desto weniger wird er natürlich aufgenommen. Und die Geschichtsdidaktiker sind bisher, was das Aufnehmen und das Arbeiten mit Reenactments angeht, fast ein völliger Ausfall.
Die Geschichtswissenschaft stand Reenactments ja lange Zeit kritisch gegenüber.
Tut sie das nicht
mehr? Frau Samida, wo ist das immer noch so? Genau, wie ist denn das mittlerweile, Frau Samida?
Ich würde sagen, sie steht natürlich immer noch kritisch gegenüber. Und Geschichtswissenschaft würde ich eben natürlich auch erweitern. Da gehören auch die Archäologien dazu, also die verschiedenen archäologischen Fächer. Oder diese Epochen eben auch ganz stark bespielt werden. Also wenn ich jetzt nur in Süddeutschland an die Römer denke, es gibt viele Römergruppen in Süddeutschland, Keltengruppen, Alamannen und ähnliches. Also das heißt, da wird vor allem die Ur- und Frühgeschichte dann natürlich versucht nachzuspielen. Und da gibt es Vorurteile und ich meine eben auch noch gegenseitige Vorurteile, sowohl von der einen Seite auf die andere als auch von den Reenactors zu den Wissenschaftlern. Deswegen mein Plädoyer sozusagen, im Museum besteht die Möglichkeit, dass man tatsächlich zusammenkommt als Wissenschaftler und als Reenactor. Und da kann man dann das ein oder andere eben dann vielleicht auflösen, die Probleme, die es miteinander gibt, aber auch die Probleme sozusagen in der Art der Darstellung. Was können wir überhaupt darstellen? Was ist möglich? Ja, da würde ich sagen, sowas wie materielle Kultur. Ja, da kann man natürlich Repliken machen, Kopien. Man kann versuchen, die Dinge, die wir überliefert haben aus verschiedenen Kontexten, dass man die so gut wie möglich nachbaut. Also da kann man drauf achten, ja, und das kann man, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Andererseits gibt es einfach Dinge, die werden sich nicht darstellen lassen und da muss man dann auch drüber sprechen. Also Religion, wir haben es gehabt über Gewalt, Tod, Krankheit, Hygiene, die lassen sich zum Teil nicht darstellen, auch weil wir die Quellen nicht haben. Und da muss man dann einfach mit den Darstellern in Kontakt treten und gemeinsam Möglichkeiten finden, was lässt sich einerseits darstellen, was nicht. Wo kann man vielleicht versuchen, eine Interpretation, die dann aber auch als solche markiert werden muss, als Interpretation, als Inszenierung.
Wer steht denn da der Wissenschaft eigentlich gegenüber? Was sind es für Leute, die da einfach in diesen Vereinen organisiert sind bei Reenactments? Sind es alte, junge, Senioren?
Ich würde sagen, es sind Leute wie du und ich. Ja? Also ich meine, da ist alles dabei von Kindern, die dann mit ihren Eltern mitgenommen werden oder auch schon Jugendliche, die Interesse an Geschichte eben haben und dann in die Vereine, in die Gruppen eintreten. Sind viele Archäologen, viele Historiker dabei, die studiert haben, die dann sagen, sie möchten dieses Hobby auch ausüben, um tatsächlich was weiterzugeben. Aber es sind auch ganz normale Menschen, so wie du und ich, kann der Busfahrer sein von nebenan, die Bäckerei-Fachverkäuferin. Also alles ist da vertreten und die mischen sich auch in diesen Gruppen natürlich, ja, und lernen durchaus auch voneinander. Also das sieht man eben auch wieder ganz oft, sobald Historiker dabei sind oder auch Archäologen, ja, dann wird natürlich auch von der einen oder anderen Seite, werden die als Experten genommen und so tauscht man sich dann aus und lernt dann auch voneinander. Also die sind ganz heterogen, die Gruppen, da kann man nicht sagen, die einen oder die anderen.
Ein Freund von mir hat das mal beschrieben mit so Lavalampen-Konstellationen. Also es bilden sich neue Gruppen, dann trennen sich wieder welche, dann gehen welche ein Stück weit über das hinaus, was sie bisher gemacht haben. Als sie eben sagten, was steht den Wissenschaftlern gegenüber, hätte ich fast reingeworfen, andere Wissenschaftler. Allerdings sind das ist eine ganz andere Art. Häufig sind da Leute dabei, die einen schon beeindrucken können mit der Tiefe, der Eindringtiefe ihres Wissens. Die kommen auf Sachen, die recherchieren da Zeugs. Das können wir gar nicht, weil wir viel breiter aufgestellt sein müssen. Ich muss die gesamte nordamerikanische Kultur- und Literaturgeschichte drauf haben. Ich kann mich nicht auf die Schlacht bei Shiloh am 6. April 1862 konzentrieren. Die können das. Aber ich kann die sozusagen nutzbar machen mir in dem Moment. Die experimentelle Archäologie ist wesentlich stärker, glaube ich, mittlerweile auch schon akzeptiert und hat sich durchgesetzt und man hört den Leuten heutzutage zu, auch wenn sie vor 30 Jahren noch belächelt wurden. Wenn ein Harm Paulsen auf die Idee hin, dass Ötzis Beil ein Zeremonialbeil gewesen sei, weil man mit sowas keine Bäume fällt, der sich hinstellt, baut sich so ein Ding und hackt damit einen Baum um, dann ist der Beweis damit geliefert und die experimentelle Archäologie hat etwas zur Wissenschaft und zum wissenschaftlichen Diskurs beigetragen. Bei den Reenactments ist das natürlich schwieriger, aber da kommen wir, glaube ich, eher, und da wird mich die Meinung von Milo Raufe zu interessieren, ran über eben dieses Brechtsche Lehrstück-Modell, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Ich habe es sehr oft erlebt, dass Leute, die, sagen wir mal, eine andere Rolle übernehmen mussten. Im amerikanischen Süden beispielsweise gibt es nie genug Yankees, nie genug Blauröcke. Das heißt, bei einer solchen Schlacht müssen dann alle Einheiten, die mitspielen wollen, einen Tag lang in Blau gehen und einen Teil dürfen sie sozusagen als sie selber dabei sein. Wie oft mir da einer gesagt hat, als ich den Tag in Blau war, habe ich das erste Mal verstanden, was die eigentlich bewegt hat. Wie die sich gefühlt haben, als sie dann hier unten waren, wenn man dann ausgebuht wird vom Publikum und solche Sachen. Also da sind Lerneffekte dann drin, die möglicherweise auch gar nicht mal mit der eigenen Intention zusammenspielten und die am ehesten mit einem erweiterten Modell dessen einzufangen sind, was Bertolt Brecht eben im Lehrstück vorhatte. Und da, glaube ich, ist noch lose drin, da ist noch Lernmöglichkeit drin über und aus Reenactments für die Theaterwissenschaft, für die Geschichtsdidaktik.
Also ein Lerneffekt durch Rollentausch, Herr Rau, ist das die Stärke von Reenactments?
Ich denke vom Theater überhaupt. Also man übernimmt ja im Theater, also wenn es nicht Performance ist und Marina Abramović wirklich Marina Abramović ist und bleibt, auch wenn sie vielleicht so ein bisschen eine charismatischere Marina Abramović als im wirklichen Leben ist, dann ist es Rollenübernahme. Man spielt Richard III. Gleich, wie man, denke ich jetzt mal, einen Soldaten der Yankees spielt, vom Grundansatz her. Also es ist ein mimetisches Verhalten. Man tut das, was man denkt, dass der auch tut, und im Grunde funktioniert man situativ, also aus der Situation heraus. Ich habe viele solche Effekte dadurch erlebt, in meinen unterschiedlichsten Projekten. Also natürlich ist es in dem Moment, wo Genozidüberlebende Genozidtäter spielen, wird auch die Zufälligkeit dieser Rollen klar. Also man merkt, man hätte gut auf der anderen Seite sein können, Mörder der eigenen Familie. Man muss ja dann auch, wenn man jemanden spielt, der im Radiostudio begeistert lacht darüber, dass man gerade Leute umgebracht und vergewaltigt hat, dann muss man ja im Theater auf eine Weise echt lachen. Man muss sich wirklich amüsieren. Das ist, denke ich mal, ein bisschen der Deal im Spiel. Man muss auch Ceausescu wirklich spielen. Und man hat dann auch, also wir haben das ja verfilmt, die letzten Tage der Ceausescus, das wurde ein Kinofilm. Und als der in Russland lief, war ich bei einer Aufführung, dann haben sie mir gesagt, Milo, warum hast du eigentlich Ceausescu so sympathisch dargestellt? Warum kommt er so nett rüber? Man hat ja Mitleid mit ihm. Und das ist Fakt. In dieser letzten Stunde, wo es aus ist für ihn, wo man merkt, wie seine Frau das auch merkt, wie sie alle Versuche unterbindet, der Richter sie als wahnsinnig zu erklären und irgendwie vom Todesurteil zu bewahren, da kriegt man Mitleid. Da sieht man auch diese Liebesgeschichte plötzlich zweier alter Menschen. Da sieht man auch auf eine sehr berührende Weise zwei alte Stalinisten, die einfach nicht wissen, was jetzt passiert, die gar nicht damit umgehen können, die aus diesem System nicht mehr raus können, in dem sie seit sie 12, 13 waren, drinstecken. Und das hat schon sehr stark gewirkt auf die Schauspieler, die oft auch sehr alt waren, die das gespielt haben im Stück. Die waren ja schon 70 zum Zeitpunkt, als wir die Inszenierung gemacht haben, also die hauptsächlich unter Ceausescu gelebt haben, und die Nachwende war für die eine kleine Phase, die das erste Mal wirklich versucht haben, ihn nicht nur als Witzfigur zu sehen, sondern als Menschen. Und das ist schon ein Vorgang, der sich bei diesen Projekten vor allem für gute Schauspieler, denke ich, genauso wie für Laien ergibt.
Sie haben da ja stundenlang mit diesen Schauspielern dran gearbeitet. Wie haben Sie diesen Prozess, diesen Verstehensprozess bei den Schauspielern wahrgenommen? Also war das das, dass sie einfach irgendwann verstanden haben? Oder was passiert da mit denen auch körperlich?
Ja, ich meine, es sind ja verschiedene Ebenen. Es gibt gerade bei jemandem wie Ceausescu, das ist ähnlich wie bei Hitler, gibt es eine Darstellungstradition. Also Hitler hat seine zuckigen Bewegungen, seine kranke Hand, die Cholerik und dann wieder dieses Spießertum auf der anderen Seite. Und bei Ceausescu ist es ähnlich, er hat so eine überschnappende Stimme, er hat so leicht hysterische, gockelartige, ruckartige Kopfbewegungen. Und das musste man in der Überführung ins Stück alles kleiner machen als in Wirklichkeit. Also man musste im Grunde Ceausescu verkleinern für die Bühne, weniger klischiert machen, als er wirklich ist auf den Filmdokumenten. Also man musste da was wegnehmen, weil das nicht glaubwürdig wirkt im Grunde. Und da musste man sich fragen, woher das kommt, diese Bewegung in der Situation, aber vielleicht auch aus einer imaginierten Biografie heraus. Es ist eigentlich ein ganz normales Arbeiten an diesen Figuren, an denen man, wie man, wie gesagt, auch in einer Tschechow-Figur arbeiten würde, die man ein Stück weit aus, ja, aus biografischen Erfahrungen heraus entwickelt, ein Stück weit aus der Situation, ein Stück weit aus der Ensemble-Konstellation heraus, ein Stück weit aus, wie soll ich sagen, vielleicht auch Dingen, die man rüberbringen will. Also man guckt sich als Schauspieler ja auch selber zu, man sieht sich. Und das ist ein politisches Statement, Ceausescu zu spielen in Bukarest 20 Jahre nach der Wende, nach seiner Erschießung. Also all diese Sachen spielen da mit.
Geht es bei manchen Reenactments so im populärkulturellen Bereich vergleichbar zu, dass auch einzelne Personen gespielt werden? Also zum Beispiel jetzt Napoleon Bonaparte, Frau Samida.
Ja, selbstverständlich wird Napoleon dargestellt oder andere Persönlichkeiten. Also ich kenne es gerade aus dem amerikanischen Kontext, dass einem dort dann die Präsidenten begegnen im Museum und auch einen ansprechen. Aber da brauchen wir natürlich die nötigen Quellen dazu. Ja? Also ich meine jetzt aus der ur- und frühgeschichtlichen Zeit, solche Individuen, die kann ich nicht fassen. Bisweilen, wenn ich einen guten Grabfund habe und ein Skelett habe, dann kann ich auch hier ein Individuum fassen. Oder wie jetzt bei Ötzi, hat auch viele Zufälligkeiten dazu geführt, dass wir hier ein Individuum fassen können. Aber natürlich sind die Quellen deutlich schlechter. Ich habe weniger Aussagemöglichkeiten und dann wird es auch ganz schwer, dann wieder ein Individuum darzustellen. Und da habe ich, sobald ich Schriftquellen habe, natürlich viel mehr Möglichkeiten. Und das merkt man auch tatsächlich dann an den Gruppen. Also wir haben vor Jahren mal eine kleinere Umfrage gemacht in der Szene, Und dann war deutlich, dass es keine Gruppen gibt, die jetzt die Bronzezeit oder die Steinzeit nachspielen. Ja, weil natürlich einmal die Quellenlage viel schlechter ist und weil es weniger Möglichkeit zur Identifikation mit einzelnen Personen gibt. Und je weiter wir dann in der Geschichte voranschreiten, haben wir viel mehr Gruppen, also Mittelalter boomt, ja, das hatte sich auch in dieser Umfrage gezeigt. Und wir haben dann eben auch das Nachstellen von konkreten historischen Personen. Es müssen nicht immer amerikanische Präsidenten sein, das kann auch eine kleinere Größe sein aus dem lokalen Umfeld, die damals dort, was weiß ich, in Heidelberg, in Frankfurt eine besondere Aufgabe hatte und die dann nachgestellt wird und als Vorbild sozusagen genommen wird für die eigene Rolle.
Genau, für die Living History Interpretation, also viele solcher Programme in Schlössern, in Burgen, in Museen werden häufig dann Figuren konstruiert oder man kennt sie sogar. Das war dann halt der Kammerdiener von, die Zofe von, mhm, oder auch Bewohner von Häusern, die man tatsächlich dorthin transloziert hat und wo man die Geschichte einigermaßen kennt, wo man die Leute dann identifiziert hat und deren Leben recherchiert hat und das dann eben zur Aufführung bringen kann. Ansonsten kenne ich es eigentlich aus den meisten Reenactment-Gruppen, dass da nicht mit individuellen Identitäten operiert wird. Wie ich eingangs schon mal sagte, die paar, die ich kennengelernt habe, zumindest in Deutschland dann intensiver, die mit so einer Parallelidentität rumliefen, das waren eigentlich dann schon Live-Action-Roleplayer. Da war das schon in den Fantasiebereich hineingeraten, für die zumindest. Also das hatte manchmal schon fast was Psychopathologisches. In USA sind diese Darstellungen von historischen Figuren dann auch wieder in einen geschichtsdidaktischen Diskurs eingebunden. Das heißt, ein Besuch von Präsident Lincoln in der Schule in einem bestimmten Jahr für eine bestimmte Unterrichtseinheit ist völlig selbstverständlich. Eine meiner bizarrsten Erfahrungen war mal die Jahrestagung der amerikanischen Lincoln-Darsteller in Madison in Wisconsin. Wenn man dann 150 Abraham Lincolns aus drei Schulbussen rausquellen sieht, da kommen sie so schnell nicht drüber weg.
Warum sind Reenactments so beliebt, fragen wir heute in diesem SWR2-Forum. Wenn man sich über so ein vergangenes Ereignis informieren möchte, dann kann man ja entweder Bücher lesen oder man kann zu einem Reenactment gehen. Wie unterscheidet sich am Ende des Tages das Wissen über so eine Völkerschlacht zum Beispiel, wenn man davon liest, oder auf der anderen Seite, wenn man eben bei einem Reenactment ist? Ganz grundsätzlich.
Man wird das eine mit Sicherheit nicht ohne das andere machen. Also ich gehe nicht zu einem Reenactment beispielsweise von Shiloh, was das größte war, an dem ich hier teilgenommen habe, ohne dass ich ungefähr weiß, was sich dabei dann abgespielt hat. Ich habe aber am Ende meines Leseprozesses natürlich nur eine Interpretation der historischen Ereignisse aus der Sicht der jeweiligen Wissenschaftler, die das recherchiert haben und die bestimmten Aspekten auch bestimmtes Gewicht zugemessen haben. Nee, habe ich selber dran teilgenommen. Dann ist meine Perspektive absolut die des Frosches. Also ich war ja nur ein Einzelner in einer größeren Einheit, die sich da bewegt hat. Das heißt, das, was ich dann noch dazu gewinne, der Mehrwert, den ich dazu bekomme, ist, wie haben die Leute das Gelände beispielsweise wahrgenommen. Das Wetter, bei uns hat es dann geregnet, genau wie beim Original. Und ich habe hinterher einfach ein genaueres Gefühl dafür, wie sich zu der Jahreszeit in den Wetterbedingungen jemand fühlt, der dann den ganzen Tag lang da rumgerannt ist. Das bringt mich der Sache schon ein Stück weit näher. Wenn ich darüber lese, dass beispielsweise die Tullahoma-Kampagne im September 1863 20 Tage Regen hatte, da sind sie nach drei Tagen um so einem Wochenende, dass es verregnet hat, so froh, dass sie nicht im 19. Jahrhundert leben, sondern eben im 20. und wo es Zentralheizungen gibt und warme Duschen. Und das kriegt man dann auch von allen zu hören. Also der Wunsch, an der Geschichte sozusagen mal teilnehmen zu können, kommt dann häufig auch in eine dann wieder gesunde Balance mit der Dankbarkeit, dass man nicht dabei ist und dass nicht auf einen geschossen wird, sondern dass man hinterher am Ende des Tages den anderen die Hände schüttelt, packt sein Zeug zusammen und fährt nach Hause.
Das war das SWR2-Forum im Pulverdampf vergangener Schlachten. Warum wird Geschichte nachgespielt? Es diskutierten Wolfgang Hochbruck, Professor für Nordamerika-Studien an der Universität Freiburg, Milo Rau, Theatermacher und Essayist, sowie Dr. Stefanie Samida, Kulturwissenschaftlerin an der Heidelberg School of Education. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.